SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings, dem Vorwärts-Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin. Sie ist Gründerin, Unternehmerin, Autorin, Rheinländerin und sicherlich noch vieles mehr. Herzlich willkommen, Valentina Kerst. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Sehr gerne. Wir haben gerade festgestellt, du hast im nächsten Jahr ein Jubiläum mit der SPD. Dann bist du nämlich 25 Jahre schon in der Partei. Das heißt, du musst sehr früh eingetreten sein. Wie kam das damals?
Ja, danke erstmal für das Kompliment. 25 Jahre ist wirklich eine wahnsinnig lange Zeit. Und als wir zuletzt das Parteibuch in der Hand hielten, ist uns das tatsächlich aufgefallen, dass es 1999 war. Und es ist tatsächlich so, dass es ein Zufall war. Natürlich war ich auch in meiner Jugend sozialdemokratisch geprägt. Es war die Zeit auch noch, wo die Regierung rund um Kohl sehr viel natürlich Schatten geworfen hat. Und es gab eine Freundin bei mir in der Schule, die hat gesagt, ach, komm doch einfach mal mit. Wir treffen uns mit der SPD und vielleicht ist es ja für dich interessant. Und dann hat sie mich mitgenommen und dann war das die erste Berührung. Der erste Abend dann bei der SPD und es hat mir ganz gut gefallen und so bin ich dann am Ende dabei geblieben.
Und das, hast du mir gerade erzählt, hat auch unmittelbar mit dem SPD-Dings zu tun, das du uns mitgebracht hast.
Ja, in der Tat. Ich habe ein Gebäude auch mitgebracht sozusagen. Es handelt sich hier um das Bürgerzentrum in Köln-Pfingst und in diesem Bürgerzentrum hat tatsächlich genau diese erste Sitzung mit der Freundin stattgefunden und ich muss zugeben, ich war jetzt länger nicht mehr dort, habe aber dann Google Maps angeschmissen und habe mir das Gebäude angeschaut. Und es ist, als wäre es gestern gewesen, dass ich dieses Gebäude betreten habe. Es sieht auf dem Foto genauso aus, die Treppe, die man da hochgeht. Und ja, deshalb ist das mein SPD-Dings, nämlich dieser erste Ort, an dem ja die SPD und ich dann sozusagen zusammengekommen sind.
Und wie war das damals, deine erste Sitzung? Es gibt ja viele, die nach der ersten Ortsvereinssitzung erstmal ein bisschen desillusioniert sind. Aber bei dir war es offenbar anders, weil du bist ja bis heute sehr stark engagiert.
Ja, ich könnte jetzt sagen, es gab auch später ganz viele Sitzungen, wo ich am Ende gesagt hätte, ach, vielleicht lasse ich es doch auch mal mit den ganzen Diskussionen. Aber diese Sitzung damals, diese erste, hat mich eigentlich motiviert, weil ich ja plötzlich gesehen habe, dass es Menschen gibt, die ähnlich denken, die wollen, dass viele Menschen teilhaben können, dass viele Menschen Bildung erhalten können, dass sie ihr Leben gestalten können. Und das war erst einmal toll und sehr viel Motivation. Und beseelt wäre jetzt vielleicht ein wenig zu viel gesagt, aber es war schon sehr schön zu sehen, so viele Menschen, die eben halt an einem Strang ziehen. Und 99 war ja dann auch Aufbruchstimmung in gewisser Weise auch. Und also das war schon ganz toll. Und im Nachhinein muss man sich wahrscheinlich noch bedanken bei den Personen an dem Abend, dass das auch gut geklappt hat. Hätte ja auch schief gehen können, ist es aber nicht. Und ja, sodass ich dann am Ende dabei geblieben bin.
1999, da war Rot-Grün gerade im Amt, im Bund, in NRW regierte die SPD auch. Was waren da so die vorherrschenden Themen bei der SPD in Köln?
Ach, ich glaube, ob das ein Kölner Thema war, weiß ich gar nicht. Ich habe eben schon die Ära Kohl erwähnt. Es war einfach nur endlich was Neues. Endlich konnte man was gestalten. Dieser Mief, der ja damals so über allem lag, der war weg und man konnte plötzlich neu denken, neue Ideen sammeln und ich glaube, es hat uns alle auch sehr getragen, Politik dann am Ende des Tages auch zu gestalten, auch das Ruder in die Hand zu nehmen. Und das hat uns eigentlich am Ende sehr, sehr mitgenommen und auch sehr bewegt. Und ob das wahrscheinlich in Köln war oder in Hamburg, da hat man wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich getickt. Man muss aber auch sagen, dass diese Zeit dann ja auch dazu geführt hat, neue Netzwerke auch zu gründen, also neue Menschen auch kennenzulernen, die ja plötzlich auch ja positiv gestimmt waren. Und man hat so viele neue Menschen kennengelernt, die dabei waren und mitmachen wollten. Und viele dieser Personen kennt man ja heute noch und das ist ja auch ein tolles Zeichen.
Ja. Wie ging es dann nach dieser ersten Sitzung für dich weiter innerhalb der SPD?
Ja, ich bin, das war nicht mein Ortsverein, also mein örtlicher Ortsverein. Ich habe nicht in Köln-Pfingst damals gewohnt, sondern es war ja der Ort, an dem meine Freundin gewohnt hat. Ich bin dann selber in meinen Ortsverein gegangen, habe da einige Monate mitgemacht und zugegebenermaßen habe ich dann einen kleinen Bruch schon erlitten, weil dieser Bruch darin bestand, dass ich dann meinen heutigen Ehemann kennengelernt habe zu der Zeit. Und dann ist die Politik ein bisschen nach hinten geschoben worden. Und ja, so anderthalb Jahre später habe ich gedacht, ich gehe mal wieder zur SPD und bin dort zum Parteitag gegangen, der Kölner SPD. Und habe gedacht, ich gucke mir das einfach mal an. Und auch hier war es so, dass es dann so zwei, drei Personen gab, die gesagt haben, hallo Valentina, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Toll, dass du da bist. Komm rein und so weiter. Und dann war man plötzlich in diesem Sog wieder mit dabei. Und es war toll. Und dann fing es eigentlich an, dass ich mich dann mit Freund im Gepäck sozusagen engagiert habe, dann im Ortsverein klassische Arbeit gemacht habe und dann am Ende des Tages ja auch Partei erstmal kennengelernt habe. Und das war auch gar nicht themenspezifisch, sondern es hat alles von der klassischen Bushaltestelle oder Zebrastreifen, den wir alle kennen im Ortsverein, über den man spricht, aber dann natürlich auch über die Bundespolitik sämtliche Ebenen gezogen. Und das ist dann auch ein paar Jahre dann einfach eine klassische Parteiarbeit gewesen mit Wahlkampfständen und so weiter und so fort.
Du hast auch innerhalb der SPD dich schon oder auch insgesamt einem Thema gewidmet, als das für viele andere noch sogenanntes Neuland war, nämlich dem Internet, und hast auch 2009 schon in der Kölner SPD das Forum Netzpolitik gegründet und geleitet. Woher kommt deine Faszination für das Themenfeld?
Ja, ich habe das gerade so gesagt. Ne? Ich war im Ortsverein, das war die klassische Parteiarbeit. Und es fing aber dann an, Anfang der 2000er Jahre, dass dieses Internet dann aufgekommen ist. Lange bevor es Facebook und iPhones und generell diese ganzen Smartphones gab. Aber man hat schon gemerkt, oh, da ist was im Gange. Und ich habe damals auch beruflich schon in dem Kontext gearbeitet, beim Verband der Internetwirtschaft. Und dort gab es schon politische Diskussionen, auch um die Frage, auch wer regiert das Internet, wer reguliert das Internet, wer ist da dabei, welche Positionen hat Deutschland. Das sind unter anderem so Foren wie das Internet Governance Forum oder die ICANN, das sind so weltweite Diskussionsforen. Und das waren schon so Berührungspunkte, wo ich dachte, huch, hier interessiert sich ja keiner so richtig dafür, lasst uns doch das mal irgendwie politisch aufnehmen. Und dann kamen viele andere Themen, dann kamen auch die sozialen Netzwerke, dann kam auch die Hardware, und wir haben gedacht, wir müssen jetzt mal eine Gruppe zusammenfinden, die sich für Digitalpolitik interessiert. Die kamen auch schnell zusammen und dann haben wir gedacht, jetzt brauchen wir auch noch ein Zuhause. Und da war dankenswerterweise die Kölner SPD bereit, ein Forum einzurichten, was wir dann 2009 gemacht haben und dann ein kleines, ja, politisches Zuhause hatten, wo wir diskutieren konnten. Aber auch immer gemerkt, das Thema ist ein Randthema, ein Nischenthema und nicht so wirklich anfassbar sozusagen. Man konnte ja auch noch nicht so viel für kämpfen. Man hatte ja keine Themen, die jetzt über Jahrzehnte irgendwo aufgekommen sind, an denen man sich reiben konnte, sondern es war ja ein komplett neues Feld, wo man sich oft auch erst einmal eine Meinung bilden musste. Und deshalb war das schon sehr speziell, ein paar Nerds, die sich da so zusammengefunden haben. Aber es hat funktioniert, weil wir gemerkt haben, dass es in vielen anderen Städten und Orten das auch gegeben hat. Und am Ende muss ich sagen, es hat sich eher auch so entwickelt, das ist, glaube ich, bei vielen Digitalpolitikern so, dass wir gar nicht in unserem Ortsverein das zu Hause hatten, wo wir darüber diskutiert haben, sondern wir haben uns deutschlandweit eigentlich vernetzt und haben geguckt, was sind die Themen, was können wir machen. Dann kam natürlich sowas wie Vorratsdatenspeicherung hoch und später viele andere Themen bis zum Upload-Filter, die natürlich für uns jetzt auch nicht immer so positiv waren. Und wir haben aber alle gemerkt, da ist Substanz drin, das ist ein Thema, das wird nicht weggehen, das haben wir damals schon gesagt. Einige haben gesagt, das wird sich alles erübrigen. Ja, und deshalb ist es jetzt quasi in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten eigentlich mein Kernthema geworden, neben der klassischen sozialdemokratischen Themen, mit denen man sich beschäftigt. Aber ist das natürlich ein sehr, sehr starker Bereich.
Stichwort bundesweite Vernetzung. Ich habe in der Vorbereitung auch nochmal gesehen, du warst dann auch 2010 schon in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Bundestages mit vertreten.
Nicht des Bundestages, sondern es war in Rheinland-Pfalz, deshalb kleine Korrektur, beziehungsweise im Bundestag gab es auch damals die Enquete, da hast du recht, jetzt, da kommen Erinnerungen hoch. An dieser Stelle viele Grüße an die damals schon im Bund bei der Enquete dabei waren, richtig, genau, da war.
Ich glaube, Gas Kingball war da auch mit dabei.
Schon. Absolut, genau, richtig. Und das sind alles die Namen, die man heute auch alle kennt, richtig. Also die gab es im Bund, richtig, die Enquete. Es gab aber auch einen in Rheinland-Pfalz zum Thema Bürgerbeteiligung, aber auch schon digitale Bürgerbeteiligung. Und es war sowieso so eine Zeit, in der sehr viel, auch da Aufbruch war, weil auch Arbeit, die neu entstanden ist. Auch die Enquete hat ja viel aufgearbeitet, auch mal zusammengefasst, was gibt es eigentlich für Themen in der Digitalpolitik? Also wie verändert sich die Arbeitswelt? Wie verändern sich unsere Städte? Etc. pp. Und deshalb war das immer so ein Hin und Her in den unterschiedlichen Gremien schon da aktiv zu sein. Im Rückblick betrachtet würde ich sagen, wir haben nicht immer das Rad neu erfunden, sondern in vielerlei Hinsicht auch Doppelungen gehabt. Aber es war toll zu sehen, dass in den einzelnen Gremien, in den Parlamenten in dem Fall, sich viele damit beschäftigt haben und auch mit einer Motivation beschäftigt haben. Wir wollen das auch für Deutschland adaptieren. Was können wir daraus ziehen? Was können wir hier für gute Sachen eigentlich aus dem Digitalen ziehen? Und das war schon großartig.
Du hast dann 2018 den Schritt gemacht, nachdem du über viele Jahre unternehmerisch tätig warst, für die Friedrich-Ebert-Stiftung auch tätig warst, an der Hochschule für Medien in Köln als Dozentin warst und bist dann im Februar 2018 quasi hauptberuflich Politikerin geworden, nämlich Staatssekretärin in Thüringen im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Wie kam das damals, dieser Schritt?
Ja, zunächst einmal muss ich immer noch sagen, es ist ein ganz toller Titel für ein Ministerium, insbesondere auch digitale Gesellschaft. In der Tat, genau, Februar 2018. Es war damals so, dass mein damaliger Minister Wolfgang Tiefensee mich gefragt hat, ob ich Interesse daran hätte, für den Bereich Wirtschaft und digitale Gesellschaft in Thüringen das zu machen, nach Thüringen eben halt zu gehen und diese Themen zu platzieren und mit ihm zu erarbeiten. Und das war, wie du jetzt gerade sagst, genau der Schritt Richtung den ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich neben dem Job gemacht habe, natürlich jetzt eine andere Rolle, die man dann eingenommen hat, weil man dann natürlich in der Funktion war, wo man vielen eigentlich auf der anderen Seite gesagt hat, man müsste doch mal, jetzt konnte man dann auch. Und ich muss sagen, es war auch hier wieder, das zieht sich jetzt ein bisschen wie ein roter Faden durch diesen Podcast, es war auch hier wieder eine besondere Zeit, weil 2017, 2018 ganz, ganz viele Personen in den Ländern in Funktionen kamen, in Ministerien kamen, die sich plötzlich mit Digitalisierung auch beschäftigt haben. Das gab es so in der Rolle vorher gar nicht. Oft wurde Digitales irgendwo angedockt an einige Ministerien. Manchmal wurde es in der Staatskanzlei gemacht, manchmal in einem Wirtschaftsministerium, weil man dachte, Digitalisierung hätte sehr viel damit zu tun. Aber es gab dann ganz, ganz viele, eigentlich fast alle Länder, die das Thema Digitalisierung separat dann eingeführt haben. Und das war natürlich auch eine ganz besondere Stellung dann. Darf man auch nicht vergessen, Doro Beer kam auch 2018 ins Amt, sodass dann auf Bundesebene auch jemand vertreten war, der dann schon präsent war, der auch dieses Thema dann verantworten sollte. Und es gibt jetzt eine ganz schöne Anekdote dazu. Wir haben damals aber dann festgestellt, auch als ich ins Amt kam, dass es keine deutschlandweite Vernetzung gab der Ministerien. Also wir haben im Prinzip 16 Mal uns mit Breitbandförderung beschäftigt, 16 Mal mit dem Thema Datenschutz, 16 Mal mit dem Thema digitale Verwaltung. Da haben wir gesagt, das ist doch nicht unbedingt der Sinn der Sache. Und wir haben dann ein Treffen organisiert, der Treffen der Koordinatoren haben wir es genannt, Digitalpolitiker, die Koordinatoren. Und das fand vor etwa 4,5 Jahren statt, das erste Mal in Potsdam. Das war sehr nett, dass Brandenburg damals den Hut aufgenommen hat. Und ich erzähle das deshalb, weil wir damals schon die Idee hatten, eigentlich müsste es eine eigene Fachministerkonferenz geben zum Thema Digitalisierung, um eben halt die Kräfte zu bündeln. Und just vor jetzt 2 Wochen ist tatsächlich offiziell bekannt geworden, dass es diese Digitalministerkonferenz gibt. Und da sieht man mal, manchmal braucht es alles ein bisschen mehr Zeit, aber diese Wurzelbewegung sozusagen, zu sagen, wir müssen mal zusammenarbeiten, hat dann insofern gefruchtet. Und ich hoffe und wünsche natürlich allen, die jetzt in dieser Fachministerkonferenz sind, dass sie tolle Sachen erarbeiten und dass wir in der Digitalisierung dann in Deutschland vorankommen.
Ja, ist ja schön zu sehen, dass dann so eine Idee auch langfristig umgesetzt wird, auch wenn es im Zweifel 4,5 Jahre dauert.
Und das ist ja quasi schon kurz, oder? In unserer politischen Leben ist das ein Fingerschnipp sozusagen. Aber ja, natürlich, genau. Und deshalb ist das dann auch die Motivation, immer wieder dran zu bleiben. Das Leben und auch das politische Leben ist ja oft ein Marathonlauf.
Genau, das Thema hatten wir neulich auch auf der Buchmesse, kommen wir sicher gleich auch noch dazu. Ich wollte gerne nochmal einen Punkt ansprechen, nämlich in deine Zeit als Staatssekretärin fiel ja auch der Beginn der Corona-Pandemie. Die Pandemie insgesamt hat ja Deutschland ziemlich einen Digitalisierungsschub vergeben. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ja, also im Nachhinein immer erstmal den negativen Part, was es tatsächlich mit uns gemacht hat. Es war schon eine wahnsinnige Zeit. Ganz kurz vielleicht eingeschoben, wir hatten 4 Wochen vorher oder knapp 5 Wochen vorher noch die Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich, der mithilfe der AfD-Stimmen ins Amt gekommen ist. Das heißt also, er war kurz vorher noch im Amt. Das heißt, wir hatten schon eine besondere Konstellation in Thüringen, waren schon ja in einem Modus, der jetzt nicht gewöhnlich war, weil wir gucken mussten, wie man wieder eine stabile Regierung aufstellen kann. Und kaum war Bodo Ramelow dann wieder im Amt, kam ja 2, 3, 4 Tage später die ersten Meldungen dann am Ende des Tages auch, dass wie die Zahlen sich entwickeln. Also von daher war das sowieso für uns wieder eine Situation, auf die wir uns eingestellt haben. Und ja, es gab einen wahnsinnigen Corona-Schub, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben das erlebt in der Wirtschaft, wir haben das erlebt auch in den Verwaltungen, wie viele dann plötzlich auch Homeoffice machen konnten oder wie viel sich auf den Weg gemacht haben, dass Homeoffice angeboten wird. Wir haben gesehen, dass es in den Schulen Bewegung gibt. Also auch im Gesundheitssystem versucht das Thema Bettenkapazitäten, was ja heute jetzt langsam Standard wird, dass man das auch digital hat, war ja vorher auch nicht so. Da hat man sich auf den Weg gemacht. Das sind schon tolle Sachen gewesen, wo man auch vorher als Digitalpolitiker sich gewundert hat, weil hätten wir vielleicht 2005 gesagt, Mensch, wir schicken jetzt mal knapp 30 Millionen Menschen von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen ins Homeoffice, dann hätten uns ja alle für verrückt erklärt. Also dann wäre wahrscheinlich die Frage aufgekommen, wie soll das funktionieren? Allein die Infrastruktur, das wird doch nicht klappen, das ist doch unmöglich, wie sollen die Menschen miteinander kommunizieren und so weiter. Und das war jetzt so ein Momentum, eine Tür, die sich plötzlich geöffnet hat, wo es dann ging, wo, wie gesagt, diese knapp 30 Millionen Menschen dann mal nicht an ihrem Arbeitsplatz waren. Für alle, für die es möglich war, ne? Ist ja nicht immer für alle, aber für doch wahnsinnig viele war es möglich. Und das ist schon etwas gewesen, wo wir gesagt haben, wow, ja, also auch Digitalisierung kann in dem Fall einen positiven Beitrag leisten, diese Corona-Pandemie zu überbrücken. Dass wir natürlich danach gesehen haben, dass Menschen, die zu Hause gearbeitet haben, noch ihre Kinder parallel beschulen mussten, dass man permanent 24/7 online war und so weiter. Das sind natürlich die negativen Aspekte gewesen. Aber erst einmal zu sagen, dass das funktioniert, war großartig, auch für uns, die immer daran geglaubt haben, dass digital ja auch diesen Beitrag leisten kann. Allerdings muss ich sagen, ich war relativ schnell skeptisch. Ich war schon im Sommer 2020 habe ich gesagt, das wird nicht lang anhalten. Also sobald das wieder mit der Corona-Sache in gewisser Weise eingedämmt ist, unter welchen Prämissen auch immer, ob das jetzt Impfung oder Maske oder was auch immer, dann wird auch sich das Gaspedal von der Digitalgeschwindigkeit bemerkbar machen. Und so ist es ja in gewisser Weise auch gekommen. Also mit vielen Punkten, wo wir zum sogenannten normalen Leben zurückgekommen sind, sind ja viele Sachen auch digitaltechnisch zurückgegangen. Wir haben zwar mehr Menschen, die im Homeoffice arbeiten, Wir haben aber zum Beispiel nicht alle und auch die Diskussion hat sich ja verändert. Es wird immer proaktiv sein, dass Menschen auch im Homeoffice arbeiten werden. Aber es ist sehr viel zurückgeholt worden. Im Bildungsbereich ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ich kenne kaum Schulen, die irgendwie digitale Anwendungen weiter nutzen. Damit meine ich nicht, dass die Kinder zu Hause bleiben, sondern die Frage, wie nutzt man diese digitalen Medien? Ich würde sagen, im Gesundheitssystem ist das Stärkste, die stärksten Punkte, die sich da entwickelt haben. Ich glaube, viele Krankenhäuser haben auch gemerkt, dass es wichtig ist, digital zu sein. Diese Bettenkapazitäten, Intensivbettenkapazitäten, da gibt es jetzt ein Register. Also da gibt es schon viele tolle Sachen. Aber ich finde, wir sind zu schnell zurückgegangen und haben vieles Digitale dann doch wieder zurückgenommen und gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das holen wir dann wieder raus bei der nächsten Krise. Was ich schade finde, weil wir hätten eigentlich eine Diskussion gebraucht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was ist dann unsere Quintessenz daraus. Muss man mal gucken.
Vielleicht war das so die Kehrseite dieser Digitalisierung mit der Brechstange, dass dann vieles eben genauso schnell, wie es kam, auch wieder zurückgenommen wurde.
Ja, in der Tat. Das kann man wahrscheinlich auch ganz gut, die Analogie trifft es, glaube ich. Und vielleicht braucht es dann wieder Stimmen, die es dann nochmal aufnehmen und sagen, okay, vielleicht sind beide Extreme nicht vorteilhaft, aber wir brauchen irgendwo einen Raum, in dem wir mal diskutieren können, was kann eigentlich Digitalisierung für uns am Ende des Tages machen und was kann die Digitalisierung nicht machen, damit wir auch eine einheitliche Stimme bekommen dazu.
Ich wollte mal eine Frage stellen. Ich habe mir nämlich die Auflistung deines ehrenamtlichen Engagements angeschaut und habe es mir auf dem großen Bildschirm angeschaut und musste trotzdem noch weiter scrollen, um alle Auflistungen sehen zu können. Deswegen ganz einfache Frage. Wie viele Stunden hat dein Tag?
Das Gute ist, es verteilt sich ja alles immer ganz gut. Und ich habe eben ja schon gesagt, ich habe ja auch in andere Podcasts reingehört und es gab ja auch einige andere Stimmen, die schon mal gesagt haben, wenn man ein Amt gemacht hat, dann hat man ein anderes abgegeben und so weiter. Das war dann bei mir sehr ähnlich. Und ja, alles in allem sieht man aber, wie viel Bewegung in dem Thema war. Wenn man so viele Sachen gemacht hat, das ist ganz toll. Und deshalb komme ich nochmal zu dem Punkt, es ist immer noch so ein tolles Politikfeld, weil es doch positiv und gestaltend tätig ist. Aber ja, manchmal war es ein bisschen viel, aber meistens hat man es eigentlich ganz, ganz toll hinbekommen, weil ja auch immer mehr Menschen sich mit dem Thema beschäftigt haben und so kann man auch gut die Aufgaben verteilen.
Ja, und jetzt ganz aktuell gehörst du seit gut einem Jahr dem Digital-Hub der SPD an, der unter dem Dach des Arbeitsprogramms mit Blick auf den Bundesparteitag 2023 hinarbeitet. Der steht ja jetzt in wenigen Wochen an. Deswegen nochmal die Frage, was habt ihr da gemacht im vergangenen Jahr im Digital-Hub und was ist jetzt der Plan Richtung Bundesparteitag?
Ja, dieser Digital-Hub ist tatsächlich jetzt ein Jahr alt. Wir haben uns im letzten November, also im November 2022, das erste Mal getroffen, konstituiert sozusagen, unter Leitung von Saskia, die ja auch wie Lars in dem Digitalbereich schon immer aktiv war, auch eine der Pionierinnen sozusagen in dem Bereich und sie hat für sich und auch dankenswerterweise mit dem Parteivorstand entschieden, dass wir ein parteiinternes Gremium oder dass ein parteiinternes Gremium aufgebaut werden soll, in der wir mal darüber diskutieren, wie eigentlich sozialdemokratische Digitalpolitik auszusehen hat. Wir haben uns dann in gewisser Weise eingeschlossen und haben gearbeitet. Wir haben zwischenzeitlich ein Papier veröffentlicht im Mai diesen Jahres, das sozialdemokratische Digitalpolitik und auch hier ein Update für das Jahrzehnt der Transformation, schon ein Wink Richtung Bundesparteitag. Und wir haben uns tatsächlich mit den klassischen Themen beschäftigt. Also was will der Staat oder was sollte der Staat eigentlich machen? Wie sieht eine digitale Daseinsvorsorge aus? Stichwort digital, Internet ist genauso wichtig wie Wasser etc. Wie sieht die Demokratie eigentlich aus in Zeiten der Digitalisierung, also Fake News, Vertrauen in die Demokratie, wie kann das gewährleistet sein oder wie ist es vielleicht auch gefährdet durch das Digitale? Aber auch so Themen wie Barrierefreiheit oder diskriminierungsfreier Zugang sind genauso Themen und auch die digitale Grundbildung in der Lehre. und auch alles, was auf EU-Ebene passiert. Da könnte man jetzt über ganz viele Digital Service Acts und Datenschutzverordnungen sprechen. Aber all das waren die Themen und dieses Papier ist im Mai erschienen und war auch in gewisser Weise Grundlage jetzt für den Bundesparteitag. Die Anträge liegen ja jetzt vor und es spiegelt sich eigentlich vieles aus dem Papier auch wieder in den Anträgen wieder. Und wir sehen auch, dass es ein Querschnittsthema ist. Es spielt digital, spielt überall eine Rolle. Aber so ist auch die Idee dahinter gewesen. Und wir wollten uns auch mal ganz klar als SPD positionieren, warum wir oder wie wir Digitalpolitik sehen. Man darf nämlich nicht vergessen, Digitalpolitik war ein interessantes Politikfeld. Deshalb, weil es oft so war, dass man sich parteiübergreifend eher eins war und eher einer Meinung war, als man sich vielleicht im OV einig war, wie digitale Bildung beispielsweise auszusehen hat. Und das ist natürlich erstmal wunderbar, wenn man sich parteiübergreifend einig ist, kann dazu führen, dass man tolle Anträge schreibt und auch verabschiedet. Aber es hat uns immer ein bisschen diese DNA, diese sozialdemokratische DNA in der Digitalisierung gefehlt. Und natürlich sind wir für Digital First oder und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir können uns von anderen Parteien deutlich abgrenzen, weil wir viel mehr auf den sozialen Charakter schauen und auch die Teilhabe in den Vordergrund stellen und nicht nur sagen, na, hier ist das Internet, jeder kann es mal nutzen und der, der es am besten nutzt, hat die besten Vorteile. Sondern es muss schon vernünftig strukturiert sein und auch klare Regeln haben. Und die Regeln, die wollen wir sozialdemokratisch gestalten. Und so ist jetzt dieses eine Jahr vorbeigegangen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was auf dem Bundesparteitag dann damit alles passiert.
Wie hilfreich ist es in dem Kontext, dass zwei PionierInnen der Digitalpolitik mit Lars Klingbeil und Saskia Esken jetzt an der Spitze der SPD stehen?
Ja, es ist ein Segen, kann man wirklich sagen. Also wir sind, glaube ich, alle in dem Digital Hub, die da beteiligt sind, sehr froh, dass gerade die beiden auch mit dabei sind. Es ist generell immer ein großes Geschenk sozusagen, wenn der Parteivorstand und auch die Parteivorsitzenden hinter einem Thema stehen. Aber hier haben wir ja auch noch Personen, die sich inhaltlich auch stark einbringen können. Und da sind natürlich auch die Diskussionen anders. Es ist kein Papier, welches geschrieben wird und dann übernommen wird nach dem Motto, wird schon passen, sondern es gibt natürlich auch die Diskussion, wie weit kann man gehen, wie weit können wir gehen, was ist auch realistisch, digitale Dividende zum Beispiel, ja, wo kann man das Geld wirklich einsammeln und auch einfordern, um es gut zu verteilen und so. Also da gibt es natürlich schon tolle Diskussionen und deshalb super hilfreich und wirklich sehr dankbar, dass die beiden das auch mit unterstützen. Und vorantreiben insbesondere, ja, das ist ja auch nochmal, also da mit Saskia und dann Lars als Duo ist es ja auch das erste Mal, dass digital ja auch noch eine besondere Stellung dann auch hat mit dem Digital Hub. Das ist also kein Nischenthema dann mehr oder ein Thema, was vielleicht irgendwo angedockt ist, sondern es ist ein eigenes Politikfeld und das ist toll.
Ein Thema, was du jetzt, glaube ich, noch nicht explizit genannt hattest, was aber natürlich auch eine Mammutaufgabe ist die Digitalisierung der Verwaltung. Da hast du ja auch einen besonderen Fokus drauf gelegt, indem du mit Fedor Rohose zusammen das Buch geschrieben hast, Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster in Deutschland verhindern. Wir haben neulich auf der Frankfurter Buchmesse auch schon darüber gesprochen und auch schon darüber gesprochen, dass es eben ein Digitalisierungsmarathon ist. Und wir gerade bei Kilometer 16 sind. Vielleicht sind wir inzwischen schon bei 16,5, wer weiß. Aber vielleicht magst du für unsere ZuhörerInnen hier auch nochmal kurz sagen, was ist die Idee hinter diesem Buch und was ist so eure Hauptthese, was muss gemacht werden?
Ja, in der Tat. Also Fedor Rohose, viele Grüße an ihn an dieser Stelle, nach Rheinland-Pfalz, der dort als CIO tätig ist. Und ich haben einige Zeit schon zusammengearbeitet oder uns auch gegenseitig begleitet. Und wir haben für uns dann auch beschlossen, dass wir ein Buch schreiben, um den Zustand in Deutschland, den Zustand der Digitalisierung in Deutschland mal zusammenzufassen. Wir haben ganz viele Punkte an unterschiedlichen Stellen, wo vieles schon gesagt wurde, aber wir wollten es mal zusammenfassen, um auch nochmal klar zu machen, wo wir eigentlich stehen in Deutschland und dass wir da zum Teil nicht gut dastehen. Und wir wollten dieses Buch auch schreiben, nicht erst, wenn wir mit irgendwann vielleicht hoffentlich 70, 75 irgendwo in einem Schaukelstuhl sitzen und sagen, ach, man hätte doch 2023 mal ein Buch schreiben können, sondern wir haben gedacht, wir machen das jetzt auch, wo wir gerade noch jung sind, wo wir zum Teil selber ja auch in Amt und Würden waren oder sind, um das auch noch mal ein bisschen aus dem Maschinenraum zu skizzieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können das skizzieren, das ist toll, und haben uns aber dabei gedacht, was können wir aber mit dem Buch anfangen, ohne dass es nur Negativ- und Weltuntergangsstimmung ist, sondern wo kann man auch vielleicht aufzeigen, was man machen sollte. Und deshalb ist das Buch so zweigeteilt, einmal in diese Bestandsanalyse und dann in einigen Aspekten, wo wir mal einen Input geben wollten, was kann eigentlich gemacht werden, was kann, wo kann man ansetzen, damit die Digitalisierung funktionieren kann. Also andere Führungskultur, Mut zu Fehlerkultur und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, wie du sagst, wir haben uns auch sehr stark auf die digitale Verwaltung oder auf die Verwaltung generell konzentriert, weil wir dort auch sehen, dass es ein Punkt ist, der sehr nah an den Bürgern dran ist. Das hat man gesehen gestern auch in der Berichterstattung zum Digitalgipfel in Jena. Da wurde sofort ein Bürgeramt mit langer Schlange gezeigt und gesagt, naja, guck mal, das ist Deutschland im digitalen Zeitalter. Die Menschen stehen noch mit einer Wartenummer vor der Tür und hoffen, dass sie einen Termin bekommen. Und deshalb ist die digitale Verwaltung so ein Seismograf auch, wo der Staat zeigen kann, dass er es auch kann, dass er leistungsfähig ist und dass er auch ja liefern kann am Ende des Tages. Und ich bin auch deshalb positiv gestimmt, dass es funktionieren kann, weil wir jetzt noch mal kurz zu der Corona-Krise, die du eben schon erwähnt hattest, wir haben auch damals diese ersten Zahlungen, die es gab, die Wirtschaftszahlungen, die gingen innerhalb von wenigen Tagen von Antragstellung auf Bankkonto sozusagen ein. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ganz viele auch Unternehmen gesagt haben, das hätten sie gar nicht vom Staat erwartet. Das war Wahnsinn, das war toll, das war ja, ja überraschend und überwältigend und auch positiv gestimmt. Und da hatte man dann plötzlich gesehen, wenn der Staat funktioniert, dann hat das so viel Dynamik auch, diesen Staat zusammenzuhalten, die Menschen zusammenzuhalten. Und deshalb war uns das auch so wichtig, diese digitale Verwaltung nochmal mit in den Punkt zu nehmen und zu sagen, Mensch, die alle, die da verantwortlich sind, die wollen auch sehr oft. Vielleicht müssen wir ein bisschen an den Strukturen ändern. Geld ist auch noch eine Rolle, aber weniger, sondern es fast immer diese Strukturthematik. Ja, das hat uns so getrieben. Und wir sehen auch in den Diskussionen, die wir jetzt danach hatten, dass das ganz viele Menschen auch bewegt. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen auch auf die Hinterfüße kommen, auch wenn wir ganz viele andere Probleme momentan haben. Ich glaube, für unser Demokratieverständnis ist auch sehr, sehr wichtig, dass der Staat funktioniert.
Und kleiner Werbeblock an dieser Stelle, wer die gesamte Diskussion von der Frankfurter Buchmesse nochmal nachschauen möchte, die gibt es natürlich auch auf dem YouTube-Kanal des Vorwärts, geht auch eine gute halbe Stunde und dann kann man nochmal ein bisschen intensiver nachhören und nachschauen, worum es in dem Buch geht und sich vielleicht auch das Buch kaufen und lesen. Noch eine Frage.
Ganz kurz, Jonas, du hast vollkommen richtig. Du hast mich nämlich unter anderem auch gefragt, das könnte man dann auch in dem Video nachlesen, wo wir denn stehen, ob wir bei dem, und ich sage dann Kilometer 16. Ich glaube, ja, wir sind ein wenig vorangekommen. Lass uns den halben Meter noch hinzunehmen.
Sehr schön. Ja, jeder halbe Kilometer macht ja viel aus beim Marathon. Insofern gut, da immer ein Stück voranzukommen. Zum Abschluss hätte ich gerne noch eine kleine Ausblicksfrage an dich, wenn du zum einen zurückschaust auf die jetzt inzwischen 24 Jahre in der SPD und auf dein SPD-Dings vom Anfang, das Bürgerzentrum in Köln-Pfingst. Was würdest du sagen, was würdest du der Valentina von vor 24 Jahren sagen? Gut, dass du in der SPD dabei geblieben bist. Und was würdest du sagen für die nächsten 25 Jahre, was muss ich tun, damit du weiter so engagiert dabei bleibst?
Oh, also der jungen Valentina würde ich sagen, es wird nicht immer einfach sein, aber du wirst immer Partnerinnen und Partner finden, die trotzdem deine Ideen toll finden und sie auch unterstützen würden. Und das Gleiche gilt auch, dass du, junge Valentina, auch andere Ideen unterstützt, die du toll findest, weil Politik sehr stark darauf beruht, dass man sich gegenseitig hilft oder sich gegenseitig auch vorantreibt. Es kann keiner alleine, es ist eine Teamarbeit sozusagen, die Parteipolitik. Und von daher würde ich vielleicht im Nachgang sagen, manchmal zu hart mit sich selbst. aber wenn man ein Thema hat oder mehrere Themen und eine Basis hat, auf der man sich, auf die man vertrauen kann, dann sollte man sehr, sehr lange Politik machen. Also ein Fundament wie eine sozialdemokratischen oder die sozialdemokratischen Werte zu vertreten und zu haben und die auch gut zu finden und dann auch zu sagen, das kann ich in ein, zwei Politikfeldern, drei verwirklichen, dann ist das auch schon ganz toll. Und dann braucht man zuletzt noch den langen Atem für den Marathonlauf. Der ist wirklich so, weil auf dem Weg der 24 Jahre hat man natürlich immer wieder Menschen gesehen, die kommen und gehen. Es muss auch in die Lebensphasen passen. Man kann sich auch ruhig eine Pause nehmen und gönnen. Das ist nicht immer das Gaspedal, was man treten muss oder drücken muss. Aber bleibt dabei, weil Politik ist wahnsinnig wichtig und sich zu engagieren und auch eine Meinung zu haben, auch im privaten Umfeld auch eine Meinung zu vertreten, gerade in unseren Zeiten, wo krude Ideen manchmal dann doch auch Konjunktur haben, ist schon sehr wichtig. Also bleib dabei und such ein tolles Thema, was dir gefällt, dann wird es auch nicht langweilig.
Dann, das ist doch mal ein tolles Abschlussstatement. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst, Valentina Kers.
Ja, ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch.
Das war SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.